Ein herzliches Hallo in die Welt. Heute unser Thema Perfektionismus.
Das ist ja erstmal in Ordnung.
Manchmal denke ich, ich tendiere möglicherweise doch auch zu leicht perfektionistischen Zügen.
Wie nehmen das die Führungskräfte bei sich selbst wahr?
Tatsächlich gibt es ja einen guten Perfektionismus und es gibt einen schlechten Perfektionismus.
Dass die Leute keine Trennung mehr haben zwischen ihrer Arbeit und ihrem Leben.
Käfig der Vermutungen.
Und ich glaube, dass das, was du gerade gesagt hast, das ist genau schon der Schlüssel.
Ein herzliches Hallo in die Welt und ein herzliches Hallo zu dir, lieber Jörg, und herzlich willkommen bei uns wieder im Führung to go Studio.
Ja, hallo, liebe Kasta, schön, dich zu sehen und zu hören, und hallo in die Welt.
Heute unser Thema Perfektionismus. Und manchmal denke ich, ich tendiere möglicherweise doch auch zu leicht perfektionistischen Zügen. Manchmal sind diese perfektionistischen Züge auch mehr, als mir das lieb wäre. Und tatsächlich gibt es ja einen guten Perfektionismus und es gibt einen schlechten Perfektionismus. Der gute Perfektionismus fängt dort an, wo es nach innen gerichtet ist, also wo dieser Perfektionismus von innen herauskommt, mit dem Wunsch, besser zu werden und sich zu entwickeln. Und der schlechte Perfektionismus wiederum, der setzt dort an, wo es darum geht, anderen, also nach außen hin zu gefallen und sich dadurch extrem unter Druck zu setzen. Und jetzt bin ich sehr gespannt auf unseren Talk heute, lieber Jörg, und was so deine Erfahrungen und deine Beobachtungen dazu sind.
Ja, Kasia, ich denke, das hast du erstmal sehr, sehr schön eingeleitet und sehr, sehr gut schon unterschieden, wo so dieser Unterschied zwischen dem guten und dem schlechten Perfektionismus sind. Und ich denke, so die Grundstrukturen von dem Anspruch, eine Sache gut zu machen, also mit einem guten Vorgehensmodell und einer guten intrinsischen Motivation, einem hohen Leistungsziel vielleicht, das ist ja erstmal in Ordnung. Die Frage ist immer, wenn es überzogen ist. Und deshalb die Frage ist immer, wie nehmen das die Führungskräfte bei sich selbst wahr und wie nehmen sie es vielleicht bei den Mitarbeitenden wahr? Und vielleicht ein Perfektionismus-Dimension, was ich häufig wahrnehme, ist, dass die Leute keine Trennung mehr haben zwischen ihrer Arbeit und ihrem Leben. Das soll heißen, in dem Moment, wo die Arbeit das Leben ist, ist überhaupt kein Unterschied mehr, weil alles muss perfekt gemacht werden und die ticken eigentlich nur für die Arbeit und schieben auch alles auf die Arbeit, weil die immer sagen, jede Form von anderer Tätigkeit ist Zeitverplemperung und da komme ich meinen Zielen nicht näher. Und ich glaube, dann ist es nochmal gut, sich die Frage zu stellen, bist du eigentlich auch genießbar, wenn du nicht mehr genießen kannst? Mhm. Das vielleicht mal als eine Facette. Und das Zweite ist, vielleicht auch nochmal genau sich die Frage zu stellen, was du gerade gesagt hast, sind diese Ziele eigentlich von außen kommend, also vorgegeben durch Rahmenbedingungen, oder denke ich, dass ich denke, dass ich das tun müsste und mache diese Ziele zu meinen eigenen? Und ich glaube, dann fängt es an, so eine Form von Selbstverstrickung zu bekommen, weil es dann nicht mehr gesund ist, weil dann fängt es an, eng und starr zu werden. Was ist deine Wahrnehmung?
Mhm. Ja, ganz genau. Dieser Käfig der Vermutungen. Ich denke, dass der andere denkt, dass ich denke, dass der denkt, ja, und so weiter und so fort. Und dieses nicht abgeklärt zu haben, was denn die tatsächlichen Erwartungen sind und vor allem auch, also es sind ja beide Seiten. Es ist die eine Seite, dieses, ich denke, dass diese Erwartungen an mich gestellt werden, frage aber nicht nach, sind das denn die Erwartungen, die auf der anderen Seite an mich gestellt werden, also von der Führungskraft zum Beispiel. Oder auf der anderen Seite eben die Führungskraft, die etwas rausgibt, ohne die Erwartungen klar zu benennen und für sich aber sagt, ist doch völlig logisch, dass das so ist. Das ist total irre und das allein schon stellt uns ein Bein in unserem täglichen Miteinander und da hilft nur noch ganz klare Kommunikation und auch die ganz klare Abwägung von, was ist denn jetzt tatsächlich die Erwartung und aus der Sicht der Führungskraft auch nochmal klar zu differenzieren zwischen, ist das meine Erwartung, die der andere denn überhaupt erfüllen kann? Oder ist die möglicherweise unrealistisch, diese Erwartung? Also setze ich ihn unnötigerweise unter Druck, indem ich etwas rausgebe, was so möglicherweise gar nicht leistbar ist?
Ja, und das finde ich ist ein super guter Punkt, weil Ziele müssen realistisch, messbar und kontrollierbar sein. Aber das erste und wichtigste Wort ist es überhaupt realistisch? Weil wenn es nicht realistisch ist, werde ich es nicht erfüllen können. Und deshalb finde ich das so wichtig, was du gesagt hast, tatsächlich miteinander in Kommunikation zu gehen, sich die Frage zu stellen, sag mal, tolle Idee, aber ist das Ziel überhaupt realistisch? Oder wie müssten wir die Frage stellen oder das Ziel formulieren, damit es auch erfüllbar wird?
Ja, ganz genau. Und Punkt ist ja auch dieses, an wen habe ich diese Ansprüche? Habe ich die an mich selbst? Und auch da sagte Alfred Adler schon, das ist durchaus gut, für sich hohe Ansprüche zu haben. Das ist wirklich die Basis menschlichen Handelns und bringt uns ja auch weiter. Statt zu sagen, ach, das ist mir doch alles total egal, was hier passiert, sondern so per se einen Anspruch zu haben und zu sagen, ich möchte gerne eine gute Qualität meiner Arbeit abliefern, das ist durchaus positiv. Ja. Wenn sie nicht zu so einer starren, ja, wie soll ich sagen, zu so einer starren Einstellung mutiert von ich muss. Und da sind wir auch bei den sprachlichen Mustern, die diesen Zwang heraufholen von müssen.
Das finde ich ist ein super guter Punkt. Also sich nochmal die Frage zu stellen, wenn man jemanden fragt, kannst du am Nachmittag gemeinsam das mit mir besprechen? Und die Antwort ist, ich muss das noch fertig machen. Ich sage, ja gut, das zeigt mir, dass er in der Ohnmacht oder sie in der Hilflosigkeit ist, weil sie muss es ja machen. Und sie könnte ja oder er könnte ja sagen, du, das ist ein wichtiges Thema. Ich möchte jedoch das machen, weil mir das wichtig ist. Damit bleibe ich in der Eigenverantwortung und in der Stärke. Wenn ich etwas muss, dann bin ich sozusagen in der Dimension, ich kann ja nichts dafür, ich muss das jetzt tun. Und ich glaube, der zweite Aspekt, den du gerade angesprochen hast, Entschuldigung, ist dieses Anspruchsdenken, was zu einer Überoptimierung oder einer Selbstoptimierung führt. Weil dann das Denken nur noch auf das Defizit ist und ich schaue nur noch das, was ich nicht geschafft habe und bin permanent am Hinterherhoppeln und sehe aber nur noch diese Symptome oder beziehungsweise das Defizit, was ich nicht geschafft habe. Und das führt in letzter Konsequenz immer zu einem verringerten Selbstwert. Und ich denke, dass es so wichtig ist, dann auch den Führungskräften wieder zu spiegeln, dass es nicht um das Mehr geht oder die Effizienz, sondern um das Lockerlassen. Das Lockerlassen bedeutet auch, die Dinge einfach mal zu machen. Und einfach mal zu machen, auch experimentierfreudig in was reinzugehen, anstatt immer nur zu gucken, was habe ich denn schon wieder nicht geschafft. Wie siehst du das?
Ja, das sehe ich ganz genauso. Und das ist ja der Punkt von, wie gehe ich denn damit um, wenn ich etwas nicht erreiche, wie vorgegeben? Und zwar ganz egal, ob von mir vorgegeben, also aus diesem Inneren heraus, oder auch von außen vorgegeben. Also wie gut kann ich denn mit dieser Situation umgehen, dass es nicht, ich sag mal, 100-prozentig ist, sondern vielleicht 80%. Und 80% ist doch schon ganz ordentlich. Und das wiederum, das ist genau das, was du angesprochen hast. Das ist ja dieses Empfinden der eigenen Selbstwirksamkeit. Bin ich denn selbstwirksam? Also habe ich es in der Hand, wie ich mit den Dingen umgehe und wie ich sie auch umsetze? Und dabei spielen natürlich auch Fehler eine Rolle. Also dieses, wie kann ich denn mit Fehlern umgehen? Da gibt es eine ganz, ganz nette Geschichte, die kennst du sicherlich auch, und zwar vom IBM-Gründer, dem Tom Watson, dessen Mitarbeiter einen Fehler gemacht hat, der das Unternehmen $600.000 gekostet hat. Auf die Nachfrage hin, ob er ihn denn jetzt nicht feuern würde, sagte der Tom Watson, warum sollte ich ihn feuern? Ich habe gerade $600.000 in diesen Mitarbeiter investiert. Und weshalb sollte jetzt jemand anderer dieses Know-how kostenlos bekommen?
Ja, großartig.
Eine ganz, ganz tolle Einstellung, oder?
Absolut großartig, weil das ist doch genau das, was wir auch in dem anderen Podcast zum Thema Aufschieben schon mal gesagt haben, dass dieses Thema Fehler sozusagen ja auch nur ein Indikator ist, wie es weitergehen könnte. Und wir nicht nur immer auf das Negative schauen, sondern zu sagen, wow, da habe ich ja was unglaublich Tolles gelernt. Und ich glaube, das ist genau der Punkt, wo wir raufschauen müssen. Ich möchte ein anderes Beispiel bringen. Ich hatte einen Mitarbeiter mal, der mir sagte, er würde seit einem Jahr, weil ich sagte, wann hast du denn deine Doktorarbeit endlich fertig? Er arbeitet seit einem Jahr an der Paginierung seiner Arbeit. Also er wusste nicht genau, wo er die Umbrüche macht, dass das mit den Seitenzahlen nachher gut hinkommt. Da habe ich gesagt, was machst du denn da? Ja, er würde immer wieder gucken, dass das mit den Indexen und mit dem Inhaltsverzeichnis und da hat er ein halbes Jahr da rumgemacht. Und da habe ich ihn gefragt, ja, wie bist du denn sonst? Dann hat er zum Beispiel gesagt, er möchte, dass das alles perfekt ist. Also zum Beispiel im Büro, ich sage mal ein Beispiel, hat er erzählt. Er wollte den Reinigungskräften im Büro nachweisen, dass die nicht ordentlich arbeiten. Habe ich gesagt, wie machst du denn das? Und sagt er, ja, er hätte fünf Wischproben, also in den vier Ecken und in der Mitte gemacht, mit vier Eimern und vier Wasser und vier Feudeln, alles neu. Und dann hat er die ausgewrungen und hat in der Küvette im Photometer nachher bestimmen lassen, wie hoch der Dreck ist. Und er hat nachweisen können, dass in einer Ecke nicht gewischt wurde. Weil der total perfekt, also das musste alles gleichsam nach Standards funktionieren. Aber der stand sich eigentlich nur im Weg, weil er gar nicht mehr danach kam, irgendwie überhaupt was zu tun, weil er nur noch am perfektionistischen Kontrollieren war. Und in letzter Konsequenz, ich meine, führt das dazu, dass diese Leute gar nichts mehr leisten können. Und deshalb glaube ich mir, sind zwei Aspekte wichtig. Erstens anzuerkennen, dass das anstrengend ist und dass es etwas braucht, loslassen zu dürfen, um die Dinge einfach mal zu machen, anstatt schon wieder 100% planungsmäßig, so wie in Deutschland das ja vorgeschrieben ist, die Dinge verkniffen zu machen, sondern locker auszuprobieren, zu experimentieren.
Ja, und du hast gerade schon gesagt, einfach machen. Und da würde ich noch mal gern eine andere Intonation mit reinbringen, nämlich einfach machen. Also nicht kompliziert, nicht komplex, nicht anstrengend, sondern einfach. Das zu reduzieren, auch auf das Nötige, nicht auf das Riesige, ja, und nicht auf das Mini-Detail, was dahinter steckt, sondern Dinge einfach auch geschehen zu lassen und diesen Flow mit reinzubringen von Einfachheit, von geschehen lassen und von umgehen mit dem, was zu dem jeweiligen Zeitpunkt kommt. Weil genau das wiederum diese Leichtigkeit mit reinbringt und ja diesen Druck auch wegnimmt von es muss so und so sein. Weil das ja wiederum auch dazu führt, dass ich Ängste habe, Ängste überhaupt Fehler zu machen. Ängste, was passiert, wenn ich diese Fehler mache? Und diese Ängste können ja im schlimmsten Fall auch zu ganz, ganz schweren Depressionen führen.
Absolut. Und ich glaube, dass das, was du gerade gesagt hast, das ist genau schon der Schlüssel. Und wenn die Führungskräfte tatsächlich mehr in die Reflexion gehen, um wahrzunehmen, wie geht es mir eigentlich? Und sind denn meine Glaubenssätze und inneren Antreiber von früher noch passend in die Dimension, wie wir uns jetzt gerade weiterentwickeln? Weil früher war das vielleicht so, dass das sinnvoll gewesen ist. Diese Sprüche wie erst die Arbeit und dann kein Vergnügen oder so ähnlich. Oder sozusagen, das muss 100% korrekt gemacht werden. Und ich denke, würde ja, früher war das vielleicht in Ordnung und heute erzeugt es aber keinen Flow mehr. Oder wenn ich sozusagen alles 100% plane, bin ich einfach viel zu langsam. Also die Loslasskompetenz tatsächlich auch zu unterstützen und den Leuten eben nicht die Angst oder die Leute in die Angst zu bringen und damit auch in diese Selbstabwertung, sondern tatsächlich zu sagen, wie wäre denn das, wenn es dir Spaß machen würde? Und wenn dann als Antwort kommt, ja, wieso? Ich bin doch hier nicht, um Spaß zu haben, bin doch nicht auf dem Ponyhof, würde ich sagen, ja, aber auf dem Ponyhof ist es vielleicht auch Arbeit. Und die Frage ist, was treibt dich denn an? Und jeder hat ja sinnhaft geprägt etwas, aber das muss eben nicht anstrengend sein. Es kann möglicherweise ganz leicht, wie du gerade sagtest, auch im Flow geschehen.
Ja, und ohne Druck.
Ja.
im Flow, ohne Druck, ohne Zwang, ohne enorm hohe Erwartungen. Und es gibt natürlich Bereiche, wo Perfektionismus durchaus gefragt ist. Also wenn ich jetzt natürlich an Unternehmenszahlen denke, die irgendwie aufbereitet werden müssen, weil bestimmte Themen dann wieder davon abhängen, wäre es natürlich blöd, wenn da Fehler drin sind. Aber dafür gibt es ja dann meistens Teams, die gemeinschaftlich drüber schauen und wo mehrere Augen drauf gucken, sodass auch hier wieder dieser Druck weg ist von dem Einzelnen, zu sagen, ich bin da ganz alleine dafür verantwortlich. Denn genau das macht den Mitarbeitenden auch Angst und diesen unnötigen Druck von, ich allein muss dafür gerade stehen, wenn irgendetwas schief geht. Und dann kommt dieser übertriebene Perfektionismus zutage, der eben auch negativ auswirken kann.
Ja, und die Schlüssel zur Lösung hast du gerade auch schon wieder mitgebracht, weil du gesagt hast, es ist die Kommunikation. Und wenn wir uns gegenseitig unterstützen, auch in unserer typologischen Vielfalt, dann können wir miteinander, voneinander lernend in eine neue Lösungsdimension gehen. Und das ist doch wunderbar. Und einfach zu sagen und wertzuschätzen, Mensch, toll, dass du das kannst und ich habe was anderes und vielleicht trage ich auch dazu bei, durch meine Art und Weise. Und so können wir uns ergänzen und das macht Spaß und es geht leicht.
Ja, absolut. Und dieses wertzuschätzen, dass wir das ja gemeinsam packen, ja, und das nicht allein auf deinen Schultern lastet, im wahrsten Sinne des Wortes, ne, sondern dass wir als Team, auch als Führungsteam, die Dinge gemeinsam angehen können und gemeinsam schauen können, dass wir das Beste draus machen. Es muss nicht das Perfekte sein.
Ja, und ich glaube, der Schlüssel ist auch der, aus dieser Last, also sozusagen eine Lust zu erzeugen oder aus dem Druck einen inneren Drang. Mhm. Und insofern öffnet sich viel mehr an Möglichkeiten, wo Leute sagen, wow, das hätte ich ja noch gar nicht so gesehen, dass das auch so ins Gelingen gebracht werden kann. Das ist ja großartig. Mhm. Und plötzlich öffnet sich was und da geht diese Angst und Sorge auch raus und es kommt wieder ins Fließen, was vorher in der Starrheit gewesen ist.
Ja. Tja, Jörg, ich glaube, da haben unsere Führungskräfte noch einiges zu tun.
Ja, da haben die noch viel zu tun. Und wir sind doch immer diejenigen, die dazu beitragen, dass es leichter gehen darf. Und insofern denke ich mal, wir sind doch noch ganz am Anfang.